10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Herzlich willkommen im Deep Talk mit Raphael Franchi. Wir haben unsere Reiseflughöhe erreicht und hoffen, dass Sie sich bei uns an Bord wohlfühlen. Im Namen der ganzen Deep Talk-Besatzung wünsche ich Ihnen einen angenehmen Flug.
Salut und herzlich willkommen am Lagerfeuer vom Deep Talk. Mein Name ist Raphael Franchi. Und das ist der Podcast, wo wir tief in meine Seele schauen. Wer bin ich schon, dass ich glaube, dass dich das interessiert? Tja, ein Mensch, der immer wieder gespiegelt bekommt, dass die Gedanken, Emotionen und Ideen, die ich äußere, durchaus andere Menschen inspirieren. Und hier und da führe ich ein Gespräch, so ist es passiert, in Sibnen vor kurzem, im Kaffee Sack. Ein ganz liebevolles gestaltetes Kaffee im schönen Sibnen. Da hat ein Gespräch stattgefunden, unter anderem mit der Rahel Hefti, Autorin und Kommunikationsexpertin aus der Region. Und mit dem Andi, der Inhaber eben genau von dem liebevoll gestalteten Kaffeesack. Wir haben geredet über Geschmäcker, über Bücher, über Kaffee und wie sich die beiden Themen so gegenseitig befruchten. Das Gespräch im 1:1 Mitschnitt hörst du jetzt da, im Deep Talk. Wenn du dich ein bisschen für Marketing interessierst, dann ist da der grosse Schwester-Podcast, der marketingmonkey.ch für dich, ebenfalls von mir, von Raphael Franchi. Raphaelfranchi.ch, dort findest du mehr Informationen über mich, raheifti.ch und der kaffeesack.ch, alles in den Shownotes. Wir würden uns alle freuen über Interaktion und Kommunikation mit dir. Ob du jetzt da Fan bist von der Autorin Rahel, Sucherin, Sucher vom Kaffeesack, in Sibnen oder Marketing Aficionado, wo hier und da mein Content Raphaelfranchi konsumiert. Lass uns Feedback da, kommunizieren über unsere Social Media Kanäle mit uns. Wir freuen uns mega, wenn wir dich kennenlernen dürfen. Und jetzt aber sitzen wir ums Lagerfeuer. Jetzt sind wir mal schnell das Feuer an. Und lehnen mal da den Live One-to-One-Mitschnitt ab, den du jetzt geniessen darfst, aus unserem rund 50-minütigen Gespräch aus dem Kaffeesack in Sibnen. Wir hören das Ganze am Schluss nochmal. Schön, bist du dabei. Lean back, lehn zurück. Mach dir vielleicht ein Käffeli. Zuerst noch drückst du auf Pause. Machst du ein Käffeli. Nimmst ein sonstiges Kühlgetränk und lass dich hier auf das Gespräch zwischen dem Andi, der Rahel und mir. Ein Gespräch über gute Geschmäcker direkt aus dem Kaffeesack in Sibnen. Ich heiße dich herzlich willkommen da, liebe Podcast-Zuhörer, liebe Social-Media-Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir schwätzen heute aus dem Kaffeesack in Sibnen ums Thema Geschmäcker. Was haben Geschmäcker und der Geschmack an sich zu tun mit Büchern und was mit Kaffee und wie kann man die Welten verbinden? Liegen sie vielleicht sogar näher, als du glaubst? Das finden wir heute in unserem Tag in Sibnen raus. Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne unsere Protagonisten Rahel oder Andi wenden über die Social-Media-Kanäle oder am liebsten gerade selber in den Zug oder ins Auto steigen und da den schönen Laden in Sibnen besuchen. Wir fangen an und lernen mal unsere Protagonisten kennen heute. Mit wem schwätzen wir heute? Mit dem Andi und der Rahel. Rahel, wer bist du?
Ja, zuerst mal schönen guten Abend miteinander. Es freut mich auch sehr, dass ich da sein kann. Ich bin Rahel Hefti. Ich schreibe jetzt seit bald 10 Jahren Bücher. Am Anfang habe ich für Verlag geschrieben. Seit 2020 gebe ich es vor allem im Self-Publishing raus. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man heute Abend mal sicher muss über mich wissen.
Dann haben wir noch mit mir auf dem Sofa heute Andi. Andi, wer bist du?
Salut Raffi. Danke vielmals, dass ihr alle zusammen hier angekommen seid, in meinem Coffeeshop hier in Sibnen, im Kaffeesack. Ich bin Andi Kessler, Inhaber und Gründer vom Kaffeesack, von einer Kaffeerösterei, die im kleinen Stil eine Mikrorösterei führt. Seit 2019 das Ganze aufgebaut, zuerst daheim im Familienkeller, Familienhauskeller angefangen, bis der Nachbar auf die Gemeinde gegangen ist und jetzt habe ich hier meinen eigenen Laden mit Rösterei.
Und für Leute, die vielleicht nicht so bewandert sind mit dem Ausdruck Coffeeshop, müssen wir es noch richtig stellen im Internationalen vielleicht. Das hat nichts zu tun, einfach, dass jetzt da nicht, wir sind ja jugendfreie Tage, einfach nicht, dass die Menschen daraus das Gefühl haben, Coffeeshop ist das Gleiche wie in Holland. Das ist es nicht, gell?
Nein, das ist nicht das Gleiche. Es gibt auch nicht das Gleiche. Es gibt bei mir einfach wirklich alles, was rund um das Thema Kaffee geht. Es gibt bei mir Kaffeebohnen, ich habe Kaffeekapseln, man kann Kaffee trinken, man kann Kaffeemaschinen kaufen. Also wirklich querbeet, alles was mit Kaffee zu tun hat.
Und Kaffee, das ist das Thema bei dir. Du hast quasi eine kleine Kaffeewelt geschaffen in Siebenen. Jetzt interessiert uns natürlich alle, wie bist denn du zum Kaffee gekommen? Zum Thema Kaffee, du hättest ja zum Thema Bier kommen oder sonst etwas. Jetzt bist du zu Kaffee gekommen, warum und wie?
Ja, genau. Es hat eigentlich so angefangen, ich wollte beruflich mich weiterentwickeln, etwas Neues gesucht. Dann haben wir einfach mal ein bisschen Gedanken gemacht, was habe ich gern, Kaffee habe ich gern, ja gut, wie komme ich dazu zu einem guten Kaffee? Ja gut, tun wir mal selber Kaffee rösten. Und so bin ich dann eigentlich Step by Step in das Ganze reingekommen. Wirklich mit dem Gedanken, im kleinen Stil guten Kaffee können herstellen. Und ja, das ist jetzt das Ergebnis.
Und du hast mit dem Kaffee also ein bisschen auch ein In-Thema aufgegriffen. Eine Statistik vom Bundesamt für Statistik sagt, dass der durchschnittliche Schweizer 1100 Tassen Kaffee im Jahr trinkt. Warum glaubst du, hat Kaffee so eine enorme Beliebtheit?
Ich glaube, es hat vor allem in der Schweiz mehrere Aspekte. Also das heisst, man fängt es an sehr vielen Orten konsumieren. Man kann es über Gas konsumieren, man kann in einem Restaurant konsumieren, man kann daheim sehr einfach Kaffee konsumieren, mit einem Vollautomat, mit Kapseln etc. Und das andere ist, ich denke, ist auch aus Sicht, dass Kaffee ein Energielieferant ist, dass wir Schweizer halt wirklich auch immer auf, sage jetzt mal, Leistung getrimmt sind und so unseren Energiekick im Kaffee suchen.
Was ist dein Lieblingskaffee? Wo kriegst du den Energiekick her, Andi?
Das ist eigentlich, wäre jetzt blöd, wenn ich nicht würde sagen, mein eigener Kaffee.
Ja, unbedingt.
aber ich bin eigentlich der Espresso-Trinker, der wirklich so schnell die Koffeinmenge einnimmt.
Du hast vorhin ein bisschen etwas gesagt über den Kaffeesack. Jetzt komme ich da auch so den amerikanischen Dreifach-Latte, Caramel, Extra-Sugar-Kaffee über oder mehr so die italienische Schiene?
Ich bin eigentlich schon eher der auf die italienische Schiene geht, weil schlussendlich genau dort schmeckt man dann wirklich Kaffee raus. Sobald es halt extrem viel Milch drin hat oder Sirup oder was auch immer, Schokipulver auf dem Cappuccino, schmeckt man halt einfach nicht mehr den wirklichen Kaffeegeschmack.
Danke vielmals, Andi, für den ersten Einblick in deine Kaffeewelt. Wir gehen dann nachher noch ein bisschen tiefer. Liebe Rahel, du hast vorher ein bisschen gesagt, Autorin, jetzt, nachdem der Kaffeekonsum nach oben steigt, ist unermesslich, wir sind alle Kaffee-Afficionados hier in der Schweiz, Enthusiasten, wie wir heute in der modernen Welt sagen. Und mit dem Buch, liebe Rahel, da ist traurigerweise das Gegenteil passiert. Ein Drittel weniger Buchverkäufe seit 2010. Dort ist rückläufig, Kaffee explodiert, alle betrinken sich mit Kaffee, keine List mehr. Warum hat das Buch so einen Abwärtstrend generell? Es muss dir ja wehtun als Autorin.
Jein. Also ich muss zugeben, ich kann anfangen zu schreiben, einfach weil ich sehr gerne schreibe. Und blöd gesagt, im ersten Moment interessiert mich dann Verkaufszahlen nicht so. Es ist natürlich gelogen, wenn man dann das langfristig anschaut. Verkaufszahlen sind sehr wichtig dann natürlich auch. Warum Kaffee beliebter ist als das Buch, liegt vielleicht einerseits daran, den Kaffee kann man ein bisschen schneller trinken, als dass man ein Buch kann lesen.
Wir haben keine Zeit mehr in der heutigen Welt.
Wir haben keine Zeit mehr. Ich glaube aber, unabhängig davon, ob es jetzt ein Buch ist oder ob es ein Hörbuch ist oder ob es ein Film ist oder so, Geschichten überleben immer. Und es kann einfach sein, dass die Art, wie man die Geschichte an den Menschen bringt, dass die sich ein bisschen ändern. Aber ja, gute Geschichten, die werden immer überleben, auf eine Art. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste. Und das ist ja das, was mich fasziniert. Eben, ob es jetzt in Form von einem Buch ist oder in einer anderen Form, ist mir persönlich dann eigentlich relativ egal.
Wenn du müsstest drei Stichwörter nennen, lieber Ali, du hast mir jetzt einen Steilpass gegeben für eine spontane Frage. Was macht denn eine gute Geschichte aus? Du sagst, gute Geschichten ziehen immer. Jetzt musst du natürlich den Leuten da im Podcast und live in Siebenen sagen, was gehört denn zu einer guten Geschichte?
Rahel, Anina, Hefti.
Das ist nein, der Teaser. Also Rahel, Anina, Hefti, sofort googeln und Bücher bestellen, die kann man bestellen.
Nein,
Rahel,
also
was zeigt eine gute Geschichte?
Ich würde jetzt vielleicht nicht in Stichwort reden, weil Bücher sind einfach eine Geschmackssache. Das ist wie beim Kaffee, das ist wie bei allem im Leben. Es kommt wirklich darauf an, was trifft den eigenen Geschmack. Aber ich glaube, ein gutes Buch, das tut einfach ein bisschen zum Denken anregen. Also es kann in dem Sinn auch ein, in Anführungs- und Schlusszeichen, schlechtes Buch sein, aber wenn es irgendetwas im Leser oder der Leserin auslöst, dann ist es meiner Meinung nach ein gutes Buch, weil dann fängt man an, darüber zu diskutieren. Oder wenn es ein wahnsinnig schlechtes Buch ist, subjektiv gesehen, dann hat man vielleicht auch die Motivation, um es besser zu machen. Und aus dem heraus gibt es dann auch wieder einen kreativen Prozess. Und das sind so die Sachen, die meiner Meinung nach ein gutes Buch dann auch ausmachen.
Du schreibst ja schon seit einigen Jahren Bücher, bist du Frankfurter Buchmesse. Du hast doch eine gewisse Erfahrung, kann man sagen, im Bereich Buchschreiben. Haben all deine Geschichten Menschen zum Denken angeregt, die du über all die Jahre geschrieben hast?
Frage ins Plenum ist das wahrscheinlich. ich glaube schon, dass ich kann zum Denken anregen. Also das sieht man ja auch mit so den Rückmeldungen, die man überkommt. Also da kommt man sowohl positive als auch negative über. Und ich muss sagen, die negativen finde ich meistens ein bisschen unterhaltsamer. Und eben, zum Beispiel eine negative Rückmeldung auf ein Buch. Da sieht man, was eigentlich für eine Energie entsteht, wenn jemand ein schlechtes Buch liest. Weil die Person, die ist so hässig geworden, die muss an den Laptop gehen, die muss ihn aufmachen, aufstarten, meine E-Mail irgendwo suchen, um mir einfach zu schreiben, das ist das schlechteste Buch, was ich je gelesen habe. Und dann schreibe ich halt zurück, ja, danke vielmals, dass Sie es gekauft haben, oder?
Der Umsatz ist da, wie würde der Marketing-Mensch sagen. Der Umsatz ist da.
Ich meine, es sind natürlich jetzt schon mehr die Positiven, die sich bei mir melden, aber eben, ich finde, wenn so etwas daraus rauskommt, also die Person, die hat sich so aufgeregt, ich hoffe wirklich für sie, dass sie angefangen hat, sein eigenes Buch zu schreiben oder irgendetwas machen, oder dass sie den Fernseher angestellt hat, irgendeinen Tatort geschaut hat oder was ihr gefällt, und dann ist es ihr gut gegangen.
Lass uns noch einen tieferen, intimeren Blick in deine Seele vornehmen, liebe Rahel. Gibt es einen Moment, wo man als Autorin bei einer negativen Botschaft so da sitzt und denkt, ist das, was ich mache, wirklich gut genug für die Welt? Und wenn es das gibt, was muss dort drin stehen, dass das passiert?
Ich glaube, das passiert immer. Also, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viele positive Rückmeldungen das man schon bekommen hat. Aber gerade wenn ein Buch neu rauskommt, also zum Beispiel jetzt gerade bei Talent Scout, ist es so gewesen, dass ich das liegt da vorne. Das ist jetzt mein neuestes
Talent Scout,
Buch.
Talent Scout.
Es hat irgendwie in der ersten Woche, es ist mir gerade schlecht geworden, in der ersten Woche habe ich wirklich gerade so ein paar 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon gehabt, und dann ist einfach eine reingekommen, 2 Sterne, und es hat alles gerade so runtergezogen, und ich habe einfach gedacht, oh mein Gott, was ist das für eine Person, und jetzt kommen alle und finden es auch schlecht und so. Also man kommt sehr schnell in so eine Spirale rein. Das kann einfach passieren, aber man ist auch sehr schnell wieder draussen. Und ich glaube, da kommt es dann immer ein bisschen darauf an, warum man schreibt. Und wenn man wirklich schreibt, weil man es gerne macht, dann ist es am Ende eigentlich ein bisschen egal. Weil es gibt schon die ein oder andere Formel, die man könnte befolgen, wo so ist Schema F, das ist ein erfolgreiches Buch. Und dann weisst du auch, okay, wenn du es nach dem gemacht hättest, wäre es vielleicht ein bisschen besser geworden. Aber ja, es kommt immer darauf an, was du willst vom Leben, vom Schreiben generell, ja.
Und wahrscheinlich ist es in der heutigen Zeit so, dass die Digitalisierung an sich natürlich die Hemmschwelle senkt von, ich sage mal, meine Meinung bei den Menschen da draußen, zum einen. Zum anderen auch, dass es schneller macht, Kritik anbringen, oder? Wie hat die Digitalisierung generell das Autorenleben verändert die letzten Jahre?
Ich glaube, der grösste Unterschied ist, wie man zu seinen Lesern kommt und zu seinen Leserinnen. Also es ist... es hat irgendwie wie jede Epoche, jedes Jahrzehnt hat sozusagen wie seine Werbekanäle. Und früher war es irgendwie gewesen, du hast wirklich vor Ort hin, du hast eine Lesung machen, die Leute so erreichen. Und heutzutage musst du dein Handy aufstellen, machst irgendein TikTok und gehst auf Instagram, machst deine Stories und so weiter und so fort. Das ist extrem wichtig geworden. Und dann halt auch sonst so die digitalen Werbekanäle von Amazon Ads und all die Sachen. Also es ist einfach, die Bewerbung ist anders geworden. Und es ist vermutlich auch ein bisschen einfacher, dass man heute alle Sachen kann digital einschicken und so ein Buch produzieren, auch gerade im Self-Publishing, und dass man nicht mehr seine Schreibmaschine hat.
Digitalisierung verändert also definitiv das Autoren da sein. Jetzt könnte der Andi sagen, das ist mir doch alles gleich, weil der Kaffee in der Digitalisierung. Ist das so, oder ist es auch so, dass Digitalisierung auch den Alltag von einem Kaffee-Liebhaber und Anbieter von einem wunderbaren Place da in Siebenen verändert?
Ich glaube schon auch, dass die ganze Digitalisierung die Kaffeebranche auch ein bisschen beeinflussen. Also man sieht es vor allem auch bei diesen ganzen Kaffeemaschinen, was die inzwischen können. Früher hat man aufs Knöpfchen gedrückt und dann ist einfach ein Espresso oder ein Kaffeecreme rausgekommen. Heute kann man wählen zwischen Cappuccino, Latte Macchiato etc. mit verschiedenen Milch, die direkt rauskommen. Also das hat ja schlussendlich auch mit der ganzen Digitalisierung zu tun. Das andere ist auch, vor allem als Laden oder als Anbieter von so Kaffeebohnen, dass du auch Webseiten hast, Webshop hast, dass du so digital mitgehst und halt einfach auch die ganzen Werbeplattformen mit Instagram und Facebook, die extrem wichtig geworden sind als Marketing-Gadget, vor allem halt auch für kleine Startups, dass die mal bekannt werden.
Jetzt kannst du uns mitnehmen, vielleicht, wenn wir nicht um Digitalisierung reden, sondern generell Trends und Entwicklungen im Kaffeemarkt. Stellst du da eine Entwicklung fest? Zu der Vergangenheit trinkt man heute generell anders Kaffee, nebst der Digitalisierung, die deinen Markt beeinflusst. Aber findest du auch, es gibt eine Veränderung der Menschen, wie sie heute Kaffee konsumieren? Vielleicht eine spezielle Art von Kaffee oder so? Oder wie?
Ich denke, es ist vor allem die Neugier der Leute, neue Sachen zu probieren mit dem Kaffee. Man fängt so viele verschiedene Sirup beimischen, man kann Chai-Latte machen, man kann so viel Zusätze zum Kaffee tun, man kann also mit Cocktail mischen etc. Das sieht man schon, dass das ein Trend ist. Was sonst den Kaffeekonsum anbelangt, denke ich, ist nicht ein Trend, dass mehr getrunken wird, es wird einfach individueller getrunken, man will mal etwas Neues trinken.
Okay, jetzt vielleicht, da man ja da versucht, das ist ja auch Social Media Content, den wir da machen, so ein Lifehack. So ganz spontan, die Leute da hei, die zuhören oder auch die da heute im schönen Siebener sitzen. Was kann ich jetzt? Jetzt gehe ich heim und jetzt will ich den besseren Kaffee machen. Vielleicht kennst du ja so Lifehacks, weißt du, so im Sinne von Wasser musst du bis 34,5 Grad aus dem Hahn rauslassen. Oder gibt es da so Lifehacks, wie der Kaffee die hei noch besser wird?
Ich glaube, das Wichtigste ist vor allem, was du in die Maschinen reinlässt. Also wenn du dort...
Es gibt eine Webseite, wo man seinen Kaffee kaufen kann.
Richtig, kaffeesache.ch. Nein, das ist schlussendlich überall das Gleiche. Es ist, was man reinlässt, kommt schlussendlich raus. Wenn man bei einem Formel-1-Auto schlechtes Benzin reinlässt, hat es auch keine Leistung. Also so ist eigentlich beim Kaffee genau das Gleiche. Wenn man gute Bohnen oben rein tut, dann kommt auch ein guter Kaffee unten raus. Und das finde ich, das ist das A und so, dass man wirklich mal auf die Qualität der Bohnen schaut und dann mal weiterentwickelt mit Kaffee, mit Wassertemperatur, mit Mahlgrad etc.
Jetzt hast du gerade so ein Stichwort gegeben, das ist ja auch so ein Mysterium. Ist das so wie beim Wein, dass ich das Gefühl habe, ich habe keine Ahnung vom Geschmack, aber ich lese irgendwo ein Büchlein, was alles auf meiner Zunge passiert, und dann sage ich, oh, das ist jetzt die Note von violetten Heidelbeeren und grünen Bananen oder I don't know. Gibt es beim Kaffee auch so eine Szene von Kaffee-Geschmacksgurus?
Ja, es ist eigentlich noch spannend, weil im Kaffee gibt es etwa 800 verschiedene Geschmacksnuancen, wo man beim Wein nur von etwa 400 redet. Also der Kaffee ist eigentlich vom Geschmack her viel komplexer als der Wein, bekommt aber halt, wie auch immer, noch nicht das Image über, wie ein Wein hat. Und ja, wie du sagst, es gibt schon die sagen, ja, in dem Kaffee schmecke ich blaue Beere oder karamellisierte Haselnuss oder was auch immer. Ja, man schmeckt gewisse Sachen, schmeckt man raus. Dunkle Schoki, Zitrusfrüchte, so Sachen. Aber die ganz genauen Nuancen, das ist wirklich extrem schwierig. Da muss man wirklich so eine sensorische Ausbildung dazu haben.
Okay. Jetzt gibt es ja Menschen, und ich ist furchtbar, aber ich muss mich outen, ich trinke keinen Kaffee. Obwohl ich Frenchie heisse und aus dem Tessin komme, das ist ja eigentlich ein Skandal. Aber jetzt, was würdest du so einem völligen Banausen, einem völligen Kaffee-Banausen wie mir, so einen Einstiegsgeschmack, weil ich bei sicher die Blaubeere schmecke, dann bin ich auch pensioniert. Aber was würdest du mir für so einen Einstiegsgeschmack empfehlen?
Also es ist noch, ich würde jetzt nicht mal auf einen Einstiegsgeschmack gehen, ich würde einfach mal auf einen, sagen wir jetzt mal, einfachen Kaffee gehen, der noch nicht gross Ecken und Kanten hat, der nicht extrem fruchtig ist oder extrem dunkel geröstet, sondern wirklich mal auf eine gute Mischung, sage ich jetzt mal, und dann vielleicht nicht gerade als Espresso trinken, sondern mal als Lungo oder als Cappuccino, wo halt einfach die Intensität noch nicht so gross ist vom Kaffee und so dann eigentlich mal langsam an das ganze Kaffee anzutasten.
Wir machen nachher einen Live-Test auf Instagram Live. Ich werde versuchen, heute das zweite Mal in meinem Leben einen Kaffee. Wer weiß, vielleicht heute in 7 Magic Happens werde ich heute da einen Kaffeetrinker. Ich schaffe es wirklich noch nicht. Wir haben schon alles probiert zu verkaufen als Kaffee und ich habe keinen gern gehabt. Alle sind bitter gewesen. Und vorher hast du gesagt, Ecke und Kante finde ich wahrlich noch lässig und so fruchtige Geschichte. Aber wir werden das am Schluss dann ausprobieren und ich werde live auf Instagram da in 7 einen Kaffee trinken. Vielleicht ändert sich ja dann meine Meinung zu Kaffee. Liebe Rahen, ganz viel Geschmäcker. Fruchtig, eckig und kantig, so ein bisschen wie Autorinnen und Autoren sind. Was trinkt man eigentlich, wenn man schreibt? Ist das so eine, da habe ich ja im Kopf, Rahel, die Autorin, oder, so im wallenden Leinenkleid, wo unter einem Kastanienbaum sich die dritte Flasche Weisswein kredenzt und dann die Geschichte von ihrem Leben schreibt. Ist das in der Realität so? Schreibt man so Bücher, trinkt man Wein dazu und sitzt man im Leinenkleid unter einem Kastanienbaum?
Ich glaube, so Menschen gibt es wahrscheinlich schon. Ich gehöre jetzt eher weniger zu denen.
Aber weil du kein Leinenkleid hast, oder?
Genau.
Was trinkst du zum Schreiben? Kaffee? Kaffee?
Ich trinke sehr viel Kaffee zum Schreiben. Aber ich trinke auch Tee. Ich trinke auch Wasser. Ich trinke Wasser mit Kohlensäure, ohne Kohlensäure, Eistee. Also ich bin da, glaube ich, nicht so ein... Ich habe nicht so mein Muster... was ich muss trinken, was ich muss haben und dass der Kugelschreiber genau so da liegt, dass dann so die Inspiration kommt, das kann ich glaube nicht. Da ist es sehr unspektakulär, wenn ich schreibe, ehrlich gesagt. Und ich glaube auch, ich kann überall schreiben, solange dass ich einfach Musik habe. Also Musik ist wichtiger als was ich trinke. Aber es ist schon so, wenn ich daheim bin, am Morgen ansitze, dann ist es natürlich mit einem Kaffee vom Andi. Und
also ist das schon ein bisschen romantisiert, dass es da so ein Mysterium gibt mit dem wallenden Kleid und einem Baum. Das passiert so nicht. Das ist ein ganz rationaler Prozess. Ich schreibe jetzt und dann schreibt es.
Also ich glaube, wenn jemand meine Bücher kennt, dann wird es sich wahrscheinlich nicht vorstellen, dass ich mit einem wallenden Leinenkleid dort ansitze und
das schreibe. Du hast ja, glaube ich, keinen Kastanienbaum bei dir zu Hause. Das hilft halt auch nicht.
Ja, das ist eigentlich die Hauptursache, warum das nicht kann klappen kann. Genau. Ja.
Okay. Wenn wir übrigens wissen, wie du schreibst, oder, dann verlinken wir da unten den Link verlinken zu Instagram, dann kann man ja schauen, wie du schreibst. Du postest immer mal wieder, nicht nur wie du dich stählst und deinen Körper trainierst, sondern auch wie du Geschichten schreibst. Das findet man ja raus, wenn man dir auf Instagram folgt. Jetzt Andi, die Analogie, oder? Jetzt sagt sie trinkt, wenn sie trinkt, trinkt sie deinen Kaffee, aber eigentlich trinkt sie alles. Hat leider auch kein Leinenkleid, wie ich mir das vorgestellt habe, und auch keinen Kastanienbaum. Jetzt, wenn du Kaffee trinkst, liest du Bücher? Oder wenn liest du grundsätzlich Bücher?
Die Frage ist jetzt, sind Kinderbücher auch als Bücher hier angesehen?
Roel, das ist eine wichtige Frage. Also das müssen wir schnell aufnehmen, ja. Ganz spontan. Weil das ist dich schon, ich meine, gibt es da unter euch Autoren so, ich sage jetzt fast schon minderwertige Kategorisierungen von Büchern? Kann man sagen, ja, die, die Kinderbücher schreiben, aber die, die grossen Thriller schreiben, gibt es da so Unterscheidungen?
Also ich habe 2020 mit einer Kollegin in 2 Wochen eine New Adult Parodie geschrieben. Ich glaube, ich bin die Falsche, die da irgendwie.
Liebe Kinder, macht das nicht nach. Es ist ein schwieriger Job, Autoren sein. Das ist nicht in 2 Wochen. Das ist kein Must.
Nein, aber also ein geschriebenes Wort oder ein Bild im Buch ist ein Buch.
Ja, das ist, ich danke für die emotionale Antwort. Das ist ein Buch, wenn es geschrieben auf einem Papier steht.
Es darf auch auf einem E-Reader sein.
Okay. Also es gibt die Kategorisierungen nicht von weniger Wertkategorien, so gefühlt?
Ich glaube, es gibt schon Leute, die das machen. Mhm. Aber ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Weil ich wahrscheinlich eher in der anderen Kategorie wäre.
Danke, Rahel.
Bitte, gerne.
Da habe ich nämlich eine Einscheibe an. Ja, ich habe mit dir weiter darüber reden. Okay, du liest Kinderbücher. Jetzt musst du mir erklären. Also du liest Kinderbücher oder du liest vor?
Es ist momentan eher ein Vorlesen. Also ich weiss nicht, ob es bei einem 9 Monate alten Bub ankommt, aber man probiert. Und das ist momentan die Lektüre, die ich lese, nebst der Tageszeitung.
Und meine Urfrage war ja eigentlich, was trinkst du dazu zum Lesen? Und ich nehme an, dort trinkst du einen Pumpkin Latte, Gingerbread Latte oder Marshmallow Latte, wie sie dann auch so ein bisschen infantil ist, eher das Getränk, mit so ein einem Zuckerguss. Oder was trinkt man denn beim Vorlesen an einem 9-monatig alten, wunderbaren, neuen Erdenbürger?
Momentan ist es mehr den Kinderschuppen heben, anstatt etwas selber trinken.
Macht dann meine ganz romantische Geschichte kaputt. Was ist mit euch los?
Nein, zurück zum Thema. Aber wenn ich mal ein Buch lese, dann ist es vielleicht in den Ferien, wenn ich eine ruhige Minute habe, dann lese ich mal ein Buch lesen. Sonst bin ich eigentlich nicht so der Bücherleser. Und dann kann es gerne mal ein Cocktail dazu sein oder sonst ein Mineral. Aber dann muss es nicht zwingend ein Kaffee sein bei mir.
Wenn du jetzt den Zauberstab hättest und du könntest unter dem blühenden Kastanienbaum, siehst du den vor dir, den blühenden, du sitzt dort drunter in deinen Leinenhosen und deinem wallenden Leinenhemd und jetzt könntest du ein Genre von Büchern auswählen. Was würdest denn du gerne in einer Me-Time, wie heute die modernen Menschen sagen, das ist jetzt Andis Me-Time, was nimmt denn der Andi dort vom Aurel Füssli, aurelfüssli.ch, für ein Buch aus dem Gestell und würde er lesen?
Also nochmal eins schnell zurück, Leinenhosen und Leinenhemd habe ich nicht.
Ich kann immer sagen, ihn heute, okay. Also gut, dann bist du in deinem Adidas-Trainer und willst ein Buch nehmen, was ist denn das für eins?
Dann ist es eigentlich schon, was mich interessiert, sind immer wieder so Biografien von Leuten, von prominenten Leuten. Es können Sportler sein, es können sonst Leute sein, die einfach wirklich ein spannendes Leben gehabt haben, die über ihr Leben schreiben. Ich bin wirklich mehr der Biografienleser.
Andi liest Biografien, Rael. Ich glaube, es wird ein Tag kommen, wo du eine über dich selber schreibst oder ein anderer Mensch eine über dich schreibt. Jetzt so die Geschichte von, wie findet denn das richtige Buch zu dir? Wie selektiert man ein Buch? Ist das, ich bin ja der, der am Flughafen oder irgendwo unterwegs, wo ich geschäftlich auf Reisen bin, das, was am catchigsten aufgemacht ist und das Cover dreht ist und dann lese ich es nicht mal. Sondern es catch me und dort steht eine Biografie von irgendeinem, den ich lese und dann kaufe ich es. Gibt es so einen Weg, wie ein Buch zu einem finden, so aus Sicht des Konsumenten? Hast du da mit deinen Leserinnen und Lesern schon mal einen Austausch gehabt? Findet die dich einfach und dann finden jetzt ja, die Rahel Anina Heft ist noch eine lässige? Oder wie ist der Weg, wie das richtige Buch zu einem findet?
Ich glaube, wenn es da eine Antwort gibt, dann wären alles auf der Welt nur noch Bestseller, Autorinnen und Autoren. Ich glaube, etwas, was sehr wichtig ist, ist schon das Cover. Also zumindest ist das bei mir so, dass wenn ich ein schönes Cover sehe, dass mich das anspricht, dass ich es sicher schon mal genauer anschaue. Und wenn dann halt der Klappentext auch noch passt, dann, ja, dann kommt sie in mein Bücherregal. Es gibt aber auch natürlich gewisse Autorinnen und Autoren, die mir einfach persönlich gefallen, wo wenn sie ein Buch rausgeben, dann schaue ich es so oder so schon genauer an. Wenn es dann das Cover nicht so schön ist, dann gibt es einfach das E-Book. Aber das Cover ist schon sehr wichtig.
Und dort frage ich mich dich jetzt, gerade wenn du das so erzählst, warum legen denn ihr Autorinnen und Autoren so viel Wert auf Rezensionen? Weil ich habe jetzt gedacht, die Leserinnen und Leser von dir, die lesen zuerst Bewertungen von deinen Büchern, dann sagen sie, ja, die kann etwas und dann kaufst du das Buch. Das sind nicht so zu sein. Also das Bildchen lange, das ist ja so ein bisschen banal.
Ich merke, da kommt jetzt so der Marketing-Mensch in dir führen.
Kann es nicht verheimlichen.
Wir können jetzt natürlich anfangen, über Amazon-Ads und all das Zeugs reden, aber ja, am Ende des Tages braucht es natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit, damit überhaupt mal jemand das Cover sieht und kann entscheiden, oh, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und das ist halt, ein Teil ist ein bisschen Lotterie, ein anderer Teil ist einfach viel Arbeit auch, um das an die Leute zu bringen. Und ja, Rezensionen sind extrem wichtig. Gerade wenn man zum Beispiel ein Self-Publisher ist, auf Amazon veröffentlicht, dann braucht man das, um in einem Ranking höher aufzukommen. Man braucht Verkäufe, man braucht gelesene Seiten und so weiter und so fort, weil das pusht einem auf und das gibt dann auch Sichtbarkeit. Und darum ist auch Social Media und all diese Sachen sind extrem wichtig. Und es ist aber halt immer auch ein grösseres Angebot als Nachfrage herum. Und da muss man dann immer so ein Gleichgewicht finden. Man kann ja nicht jeden Tag und alle Menschen darum betteln, dass sie einem so eine Rezension machen. Aber ja, man hat trotzdem eine Scheissfreude, wenn es dann passiert. Genau.
Und wahrscheinlich ist es extrem subjektiv, oder? Also jemand liest das und dann findet er es gut, der andere findet es nicht so gut. Jetzt das Bewerten, oder? Jetzt, wir leben in einer Welt, wo durchaus Happiness, Social Media prägt unseren Stil, von wir sind alle happy, alle glücklich, zufrieden, schlank und reich. Ich will wahrscheinlich ein bisschen in die Dark Side hineinschauen, im Sinne von schlechter Kaffee, schlechtes Buch. Andi, was zeichnet einen schlechten Kaffee aus?
Schlussendlich sind ja Geschmäcker, die entscheiden. Also jeder Gaumen ist anders, jeder Gaumen findet etwas anderes gut oder nicht so gut. Aber es gibt schon tatsächlich schlechten Kaffee und das finde ich, es ist einfach der ganz industrielle, geröstete Kaffee. wo minderwertige Bohnen eingekauft werden, die dann einfach innerhalb von 2 Minuten schnell in Heißluft geröstet werden, wo sich nicht die ganzen Geschmäcker und Nuancen aus den Kaffeebohnen können entwickeln können, wo man dann eigentlich Kaffeebohnen mehr verbrennen als rösten. Und dort finde ich dann schon, einerseits ist es keine Wertschätzung dem Kaffeeprodukt gegenüber und andererseits hat das nicht viel mit Kaffee zu tun, wie man eigentlich kann konsumieren.
Und das wirft mir gerade spontan die Frage auf den ganzen Arbeitsprozess von den Bohnen bis zum Kaffee, der aus dieser Maschine kommt, den machst du da in Siebenen selber?
Das ist so, ja. Ich tue die Rohbohnen einkaufen. Ich habe verschiedene Anbieter. Ich habe einen Direct Trade von Honduras, wo ein Schweizer direkt bei den Farmer einkaufen, durch das auch einen besseren Preis kann zahlen, der Farmer. Ich habe aber auch noch einen Anbieter, wo ich dann wirklich regelmäßig die gleiche Qualität aus verschiedenen Ländern wie Brasilien, Guatemala, Äthiopien, Indien bekomme. Die tue ich dann so einkaufen. Jetzt gerade gestern habe ich wieder eine Lieferung bekommen von einer halben Tonne Rohbohnen, wo jetzt wieder für etwa 3 Monate lange bei mir. Und dann wird das bei mir geröstet in kleinen Chargen und dann schlussendlich wird das von Hand von mir abgepackt, kommt bei den Leuten in die Kaffeemaschine oder man kann es gerade direkt hier vor Ort konsumieren oder auch probieren, wie es dann schlussendlich in den Kaffee kann schmecken. In der Tasse, Entschuldigung.
Eine halbe Tonne einfach, nein, also rein interessant, aber wir sitzen in einem Laden, die sind da unten an unseren Füßen, die halbe Tonne, oder? Die sind wirklich da rein irgendwo?
Ja, die sind da rechts hinten, wo du vorhin mal hinten gelaufen bist, in einer ruhigen Minute.
Dort, ah, schön diskret ausgedrückt. Ich habe mir so Pipi machen, hat er gesagt, das ist uncutted, meine Damen und Herren, das ist uncutted. Ja, okay, also die liegen effektiv da. Also schlechter Kaffee ist industrieller Kaffee geröstet, haben wir gelernt, Rahel. Jetzt heisst du natürlich, alle Geschmäcker sind verschieden, bla bla, aber mal jetzt Real Talk. Was ist denn ein schlechtes Buch?
Für mich ist es ein schlechtes Buch, wenn die Person, die dahinter ist, die das geschrieben hat, das einfach nur geschrieben hat, um das Buch verkaufen und dass es dann einfach wirklich, es ist einfach nur, wie es der Andi gesagt hat beim Kaffee, es ist einfach wie ein Industrieprodukt. Also es ist da nicht mehr wirklich eine Leidenschaft dahinter, sondern es geht einfach darum, oh, ich muss in einem halben Jahr wieder mal ein Buch rausgeben, tak, tak, tak. Und das Buch dann, wenn das rauskommt, das muss eigentlich nicht per se schlecht sein. Also ich meine, eine Person kann wahnsinnig talentiert sein und sie macht so und es ist ein gutes Buch. Aber ich finde, ein Buch sollte immer die Person, die schreibt, auch auf irgendeine Art berühren oder ja, etwas Positives ausgelöst haben und nicht einfach nur sein, ich will jetzt mit dem Geld verdienen. Das ist, eben, es ist gut oder schlecht, das ist dann relativ, aber das ist für mich, wenn ich jetzt so ein Buch rausgebe, wo ich nur schreibe, damit es sich dann gut verkauft, dann ist es für mich persönlich ein schlechtes Buch, auch wenn es vielleicht andere als mein Bestes würden sehen.
So ein bisschen das innere Feuer für ein Buch.
Genau.
Und da machst du jetzt ein bisschen, Rahel, heftiges Türchen auf zu noch mehr Kreativität. Und jetzt gehen wir mal den Next Level, jetzt nehmen wir mal die Kreativitätsrakete. Wenn du dir einen Zustand für die Welt wünschen könntest und dem gewünschten, angestrebten Zustand der Welt dürftest du einen Buchtitel geben, wie würde der Buchtitel lauten?
Weltfrieden.
Hey, nein, das Buch verkauft sich nicht, Rahel. Wir probieren es nochmal. Wie würde der Titel heißen von dem Buch für den Zustand für die Welt?
Willst du schnell nachdenken? Frieden mit Fragezeichen.
Jetzt will ich mal eine Moderation machen,
weil mich würde es nämlich wundern, was du im Leinenhemdli unter dem Kastanienbäumli
würdest. Ich muss zurücklehnen. Ich spiele den Leinenbaum zuerst. Stell mir die Frage nochmal.
Also, es gibt den Leinenbaum.
Das Leinenhemd und den Kastanienbaum.
Also, es ist eine laue Sommernacht. Ach. Nein, so ein Sonnenuntergang. So, du musst noch etwas sehen.
Liebe Podcast-Suhrer, haben ein bisschen Zeit mitgebracht, jetzt geht's los. Rahel, genau. Macht Geschichte, Mami. Bitte, ja, nochmal. Ich spüre die Sommernacht. Und was soll ich jetzt für dich für einen Titel
sagen? Es war mal ein schöner Sommerabend. Die Sonne geht unter und der kleine Raffi ist unterwegs in seinen Leinenhösli und seinem Leinenhemd. Er hat unter
Barfuß ist wichtig.
Barfuß natürlich. Es hat keine rote Ameise und nichts, wo am Boden liegt, wo man stechen kann. Es ist ein wunderschöner Abend. Und dann findet er einen Kastanienbaum und denkt, mol, da sitze ich jetzt an und da lese ich ein Buch. und trinke einen Kaffee. Und dann sitzt er an, tut den Kaffee aus seiner Thermoskanne raus.
Sie challenge mich, merkst
du. Ja, mach weiter.
Trinkt ein Stückchen und dann ist der Moment da, wo er sein Täschchen aus veganem Leder nimmt, das Buch rauszieht.
Jetzt wird es komisch, Rael, aber mach weiter.
Und dann schaut er das Cover an. Was ist auf dem Cover?
Ja, ein Live-Einblick in die kreative Brain und Soul von der Rahel. Aber ich sage
nicht den ablenken.
Nein, ich sage. Und der Titel ist ein Titel, der mich persönlich berührt. Ich habe mir das tatsächlich, das ist ja nicht vorbereitet, dass du mir die Frage stellst. Und ich glaube, Menschen sind in der heutigen Zeit extrem unauthentisch. Ich bin die letzten Jahre vorne weggerannt mit einer unauthentischen Art, weil ich das Marketing und den Verkauf in meinem Leben an höchster Stelle gewichtet habe. Und das hat mich nicht nur in die Nähe von einem Burnout gebracht, sondern auch in die Nähe vom Hinterfragen. Jetzt bin ich 42 und denke mir so, wohin soll es noch gehen im Leben und so viel Erfolg gehabt, hin und her. Und ich stelle fest, dass ich nicht der Einzige bin, was so geht. Vielleicht liegt es daran, weil all meine Kollegen und Freunde irgendwie im Business um das Alter herum sind. Und ich stelle fest, dass wahrscheinlich so einen Buchtitel, den ich würde aus einem veganen Täschchen, wow, auspacken, wahrscheinlich so etwas würde heissen wie «Der Blick hinter die Maske». Wenn man das schnell wirken lässt, ist okay. Spürst du das?
Ich spüre es sehr.
Danke für die Frage. Andi, wenn du dir das Gleiche könntest wünschen, für die Welt, etwas für die Welt wünschen, wie würde denn die Kaffeesorte für deine Wunschwelt heissen?
Ist noch schwierig in der momentanen Situation. Aber ich denke, es könnte wahrscheinlich so ein Mix sein von meinen Kaffeesorten, die süße Bohnen heissen. Oder auch «Guten Morgen», dass man halt wirklich auch mal einen guten Morgen erleben darf. Dass man das wertschätzen tut. Aber gleich dann am Tag noch so eine gewisse Süße mitgibt mit einer süßen Bohne. Ich glaube, es wäre so wahrscheinlich die Kombination. Und am Schluss vom Tag noch Direct Trade Bohne von Honduras, wo mit dem Namen «Happy Macher» da steht.
Ich glaube, einen guten Morgen für die Welt und happy, das können wir uns wünschen. Und das ist wahrscheinlich sehr eine schöne Sorte. Wenn man jetzt Kaffee und so richtig final, emotional Kaffee mit Buch kombiniert, hat man sich als Autorin schon mal überlegt, ganz spontan, was denn könnte für ein Buch zu was für einem Kaffee passen? Kann ein Kaffeeart sein, so der mit Schäumchen und Sirup-Ding. Gibt es da so eine Kombimöglichkeit?
Also ich glaube, wenn ich jetzt einen Thriller lesen würde, dann würde ich eher einen entkoffinierten Kaffee nehmen, weil das Herz rast wahrscheinlich sonst genug fest. Und dann ja, ich meine, es ist eigentlich noch eine gute Frage. Also ich würde schon sagen, je süßer das Geschichte ist, desto süßer kann auch ein Kaffee sein. Und wenn sie dann zuckersüß ist, dann kannst du noch den Sirup oben drauf leeren. Finde ich jetzt eigentlich nur eine schöne Kombi. Und es sieht auch schön aus Bildern aus, wenn du dann eins machst, bevor du das liest.
Dann merkt man so, Media-Profi. Und einer, der das Buch noch schreibt fürs Geld, der soll also eine industrielle Pfütze trinken. Oder? Also das, was eben nicht gut ist. So.
Natürlich.
Andi, wie siehst du das, wenn du jetzt, du liest Biografien, vielleicht kommt dir eine in den Sinn oder vielleicht darfst du eine erfinden. Was würdest du denn so kombinieren, was für ein Buch mit was für einer Art von Kaffee? Du darfst jetzt nicht das Gleiche sagen wie Rahel. Wegen der Geschichte.
Ist eigentlich noch schwierig. Es darf wahrscheinlich auch mal ein langer Kaffee sein, also ein Lungo, Americano, wo man wirklich auch Zeit hat zum Trinken, wo wirklich eine Biografie darf sein, wo einem mitreisst. Ja, es ist, ich denke jetzt wahrscheinlich so etwas, wo halt wirklich etwas mitgibt, auch nachhaltig. Auch im Gaumen, wo nachhaltig bleibt, wo wirklich einen guten Geschmack hinterlässt. Wie auch ein Buch soll ja schlussendlich auch einen guten Geschmack hinterlassen.
Danke vielmals für eure beiden Antworten bis da. Wir machen jetzt noch so ein bisschen eine unterhaltsame Session von angefangenen Sätzen, die ihr fertig ergänzt. Oder etwas vorne anders stellt, einfach Teilsätze, die ihr fertig macht. Und Rahel, ich bin sicher, als erfahrene, erfolgreiche Autorin, musst du jetzt die Frage, darfst du die Frage nicht zum ersten Mal beantworten. Und zwar, wenn du ein Buch wärst, was wärst du für ein Buch?
Also ich beantworte die Frage jetzt zum ersten Mal.
Das in Frankfurt die nicht gestellt, jetzt sind ja Pfeifen vom Moderator. Aber okay, was wärst du für ein Buch, wenn du ein Buch wärst?
Ich hoffe, ich wäre ein lustiges Buch, das aber auch ein bisschen spannend ist und nicht gerade alles auf der ersten Seite. preisgibt.
Aber eher ein Stick, also so wirklich ein Schinken, also vielleicht
ja,
so
ein Band. Ja, für das gehe ich ins Fitness.
Also. Dass du das könntest, genau. Dein dicken Buch tragen. Genau. Aber würdest du schauen, dass es für mich so einen Leinenumschlag hätte, vielleicht etwas? Also eher etwas Leichtes, okay? Und was für eine Art von Geschichte würde denn da drinstehen, wenn du das Buch wärst? Da teasen wir, da machen wir jetzt schon ein bisschen das Konzept deine Biografie später, wenn du dann mal älter bist.
Ja, was würdest denn du machen?
Hey, nein, komm, schon wieder der alte Moderatorentrick. Also was ich würde über dich schreiben, meinst du
jetzt? Genau, oder? Ja. Ich meine, jetzt kennen wir uns so lange.
Was ich würde über dich schreiben?
Siehst du, es ist nicht so einfach. Also.
Ein kreativer Freak, so etwas müsste irgendwo darin vorkommen.
Okay, ich glaube, jetzt muss ich dich unterbrechen.
Ein kreativer Freak mit einem riesigen Herz.
Okay, darfst du weiterreden.
Aber wichtig wäre einfach der Leinenumschlag.
Ja.
Wenn du ein Buch wärst, was wärst du für ein Buch, Andi?
Ich soll ein Buch sein. Ich kann zwar Geschichten erzählen, aber ich weiss nicht, ob es für ein Buch lang nicht. Wahrscheinlich wäre es dann mehr so, ja, ist noch schwierig. Es könnte vielleicht so richtig Roman gehen, aber...
Spannende Geschichte oder erinnert sich etwas Entspannendes?
Nein, es kann schon spannend sein. Also es beinhaltet relativ viel, ja. Also, eben, beruflich schon einiges gesehen, sportlich schon einiges gemacht. Also von dem her, es wäre wahrscheinlich schon noch spannend.
So etwas wie mit dem Kaffee in den Sack von Honduras nach Sydney.
So zum Beispiel, ja, aber nicht mit dem Velo.
Also gut. Jetzt, Rael, wenn du ein Kaffee wärst, was wärst du für ein Kaffee?
Ich glaube, ich wäre ein Cappuccino. Mit Schokipulver, sorry.
Und was hat Schokipulver für eine Form auf dem flockigen Schaum? Nein, flockig, aber nicht gut beim Schaum.
Nein.
Auf dem höheren Schaum, was hat das Schokipulver für eine Form?
Ja, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie viel Zeit das ich am Morgen hätte. Und dann, wenn es schnell muss gehen, dann ist es einfach schnell drüber. Und sonst ist es ein Sternchen oder ein Herzchen oder sonst irgendetwas.
Okay, Sternchen, Herzchen auf einem liebevoll gemachten Cappuccino.
Genau.
Was wäre denn der Andi für einen Kaffee?
Noch schnell zurück zu deiner Antwort vorhin. Also ein Cappuccino hat nicht einen höheren Schaum, weil das sind keine guten Cappuccino, so viel zum Thema. Aber ich gebe mir recht, er hat einfach noch nicht viel Kaffee getrunken.
Ich nehme einen Gin Tonic.
Ich wäre wahrscheinlich ein Espresso. Kurz und stark.
Okay. Kurz und spannend, ich hätte zwei beiden eine andere Sorte gegeben oder eine andere Art von Kaffee. Aber okay.
Was hättest du gegeben?
Ja, dir hätte ich schon so etwas so mehr Fruchtiges oder so etwas Sirupmäßiges etwas. Gell, so nicht?
Wieso?
Ja, so die Vielfalt, die aus deinem Herzen in deinen Geschichten und in deinem Leben aufgeht, ist für mich eher so etwas Sirupigeres.
Es ist echt faszinierend, es fängt immer so leicht wie eine Beleidigung an bei dir. Und dann zoom, dann bist du plötzlich wieder
nie. Ja. Ich kenne dich ein paar Jahre, ich würde das letzte Mal eben beleidigen, ich mag dich sehr. Also gut, kein Sirup für dran, sondern der einfache Cappuccino mit einem hergerührten Schokipulver, weil sie keine Zeit hat am Morgen, weil sie im Stress ist.
Genau. Ich
würde lieber so, okay, also gut. Und bei dir ein kurzer Espresso.
Ja, also schlussendlich, ein kurzer Espresso ist ja nicht gleich uninteressant. Also ein Espresso kann auch sehr spannend sein von den Geschmäckern. Also man kann einen sehr fruchtigen Espresso machen oder einen eher bitteren, wo dann dunkelgeröstete Bohnen drin hat, was ankerum wieder schade ist. Aber ein Espresso ist nicht gleich nur Espresso. Also Espresso hat schon auch sehr viele Geschmacksnuancen drin.
Und jetzt um mein Name schon Auto als Banase, aber der Ristretto ist einfach weniger in der Tasse, oder ne?
Genau, der Ristretto ist eigentlich noch kürzer als der Espresso.
Also noch ein bisschen härter, das bist du nicht. Du bist so hart, bist du doch nicht für den Ristretto, oder?
Also schlussendlich, Koffeinmenge hast plus minus in beidem gleich. Er ist halt einfach noch kürzer und du trinkst ihn einfach in einem Schluck runter, wo der Espresso plus minus in drei Schlücke trinken.
In drei Schlucken haben wir etwas gelernt, danke vielmals. Ich probiere noch keinen Espresso, weil da bin ich zu wenig herb für das. Rael, wenn du morgen aufwachen und du könntest dich entscheiden, ein Leben zu führen, wo du nur nach Geschichten schreibst, du müsstest nie mehr arbeiten, dir keine Sorgen machen über die Altersvorsorge, auch keine Karrierewünsche in irgendwelcher Form haben, du könntest einfach losschreiben, bringe es dann mit dem Leinenkleid nicht mehr. Was würdest du denn für Geschichten schreiben?
Ich würde eigentlich genauso weitermachen mit dem Schreiben, wie ich seit 2020 schreibe. Also seit ich ins Self-Publishing gewechselt habe. Das war effektiv eigentlich ein Schritt gewesen und eine Entscheidung für mich, dass ich das mache, weil ich eben nicht will und muss vom Schreiben leben, sondern weil es mir wichtiger war, was ich für eine Geschichte erzähle und nicht, wo das die rauskommt und wie viele Leute das sie erreicht. Also okay. Eigentlich mache ich das schon so. Aber es wäre schon schön, trotzdem, wenn ich jetzt mit dem könnte alles finanzieren und machen. Aber eben, das ist immer eine Entscheidung, die man auch ein bisschen fällen muss. Wie weit will man sich, blöd gesagt, ein bisschen prostituieren auch, um gewisse Verträge zu haben oder so, wenn man selber vielleicht nicht gerade in etwas schreibt, was jetzt gerade angesagt ist. Das gibt es natürlich auch immer.
Da kommen die harten Marketingmenschen, die dann Geschichten ein bisschen anpassen.
Ja, also das ist, wenn du bei einem Verlag schreiben willst, dann reden wahnsinnig viele Leute mit. Und es kann immer vielfach so sein, also die wissen, was sie machen. Sie holen wirklich etwas Gutes aus einer Geschichte raus. Also man muss nicht Angst haben, dass das bei einem Verlag reinkommt und es kommt schlecht raus. Also das sind alles Profis dort. Aber es kann schon sein, dass sie einem Änderungen ans Herz legen, wo man selber jetzt nicht so toll findet. Und du musst dann halt als Autorin oder Autor musst du anstehen und eigentlich weiterhin so tun, als wäre es deine Idee. Und das ist etwas, was mir persönlich eben nicht so gefallen hat bei dieser ganzen Verlagsgeschichte. Und im Self-Publishing hast du das eben nicht. Aber dafür hast du halt eben auch nicht die breite Masse, die du ansprechen kannst. Also reden wir jetzt davon, wenn du jetzt wirklich bei einem grossen Verlag bist. Also da hast du natürlich viel mehr Aufmerksamkeit als Self-Publisher, da musst du ein bisschen mehr kämpfen, dass dich die Leute wahrnehmen. Aber dafür kannst du das erzählen, wo du willst.
Du hast das Stichwort Self-Publishing ein paar Mal gesagt. Da müssen wir schon jetzt doch noch kurz auf das eingehen. Das ist ja jetzt vielleicht gerade auch Leute, die da zuhören an dem Podcast. Denn Self-Publishing ist ja lange Jahre so ein bisschen im Verruf gewesen bei euch Autorinnen und Autoren. Das ist so, kein Verlag will mich, eigentlich ist die Geschichte schlecht und Geld habe ich auch keine. Jetzt mache ich es mal schnell im Self-Publishing auf einer Webseite ein PDF auf und dann wird jeder zum Autor. Heute ist das ein bisschen salonfähiger geworden, das Self-Publishing. Also da kommen auch grosse Geschichten raus. Das ist nicht einfach so, der um die Ecke tut schnell etwas selber aufladen. Das ist so. Ist es salonfähiger geworden, Self-Publishing?
Ich würde schon sagen, dass es salonfähiger geworden ist. Das ist eben genau auch der Digitalisierungsschritt. Also früher hast du halt wirklich wahnsinnig viel Geld in die Hand müssen nehmen und heute kannst du auf diesen Plattformen kannst du das sehr günstig kannst du das aufladen und in die Welt raustragen. Und logisch, wenn jeder kann seine Bücher aufladen, das gibt noch mehr Bücher und noch mehr Angebote und es wird noch schwieriger, dass die Leute dich finden, aber ich finde, es ist eben auch einfach eine schöne Möglichkeit, dass sich die Leute halt so auch können ausdrucken und ich glaube eben schon, dass heutzutage, das heisst nicht mehr, dass Self-Publishing sind schlechte Bücher und Verlagsbücher sind gute Bücher. Ich habe schon sehr viele Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, also jetzt aus dem Autorenbereich, die eben beides machen, die so gewisse Bücher bei Verlagen rausgeben und so die richtigen Herzensbücher, die sie nicht ändern wollen, die geben es dann im Self-Publishing raus. Und das finde ich, ehrlich gesagt, eine recht schöne Entwicklung, ja.
Danke, Rahel, für den Einblick in diese spannende Entwicklung. Experimentelle Frage für dich, Andi, die mich wirklich wundern nimmt, ist, ich nehme an, wenn man so ein Kaffee-Liebhaber ist wie du, dann hat man wahrscheinlich alle Möglichkeiten schon ausprobiert von Kombinationen. Jetzt gibt es gleich eine Kombination von Lebensmitteln und Kaffee, die du noch nie ausprobiert hast und gerne mal würdest.
Ist jetzt noch eine schwierige Frage. Also, ich habe schon einiges ausprobiert, das ist definitiv so. Es gibt immer wieder neue Trends, wo man dann denkt, ja, soll ich das probieren, soll ich nicht. Etwas Neues vom letzten Winter war zum Beispiel Orangensaft mit Kaffee. Und ich muss sagen, weiß jetzt nicht so ganz, ich habe es dann schlussendlich nicht probiert. Letzten Sommer zum Beispiel der Espresso Martini.
Martini Schnaps, das klingt gut.
Ja, ja.
Haben wir den da, Espresso?
Wir haben schon Schnaps da, aber den leider nicht. Es ist ein Cocktail, Espresso Martini, sehr spannend vom Geschmack her. Oder eben, es hat dann noch Sorten gegeben mit extrem viel Zucker und Rahm drin und so Sachen, wo ich muss sagen, ja, ist spannend mal zum Probieren, aber schlussendlich an den richtigen Kaffee kommt eigentlich nichts dran an und ich finde es dann wirklich teilweise auch schade, dass man einfach extrem viel zusammenmischen und dann sagt, ja, jetzt habe ich wieder mal einen neuen Kaffeetrend rausgebracht. Darum konventionell Kaffee trinken, sehr fein, auch mal als Filterkaffee, was auch sehr spannend kann sein, oder wie die Raila mal macht mit der Mokka-Kanne, ist auch sehr spannend vom Geschmack her. So tue ich dann einmal wieder mal ein bisschen experimentieren, mal andere Brühmethoden ausprobieren.
Filterkaffee ist nicht so der Kaffee der armen Leute.
Nein, also man hat vielfach, vor allem in der Schweiz, hat man immer so ein bisschen den Gedanken, ja, Filterkaffee ist das von der Grossmutter, die schon seit etwa 10 Stunden auf dem Kochherd gestanden ist, der Kaffee am Morgen früh aufgebrüht, so bis spät und noch den Rest getrunken. Nein, also der jetzige oder heutzutage Filterkaffee hat gar nichts mit dem zu tun von früher. Filterkaffee ist wirklich, da kann man schon sagen, dass das etwas wieder aufkommens ist, dass man halt wirklich sehr fruchtige Kaffee trinken, die hell geröstet sind. Und im Filterkaffee schmecken die einfach extrem fein. Man könnte wirklich teilweise schon sagen, es ist wie ein Fruchttee, den man trinkt. Halt einfach mit Koffein drin. Und wenn man dort wirklich einen guten Kaffee findet, der einem passt, und als Filter dort aufgiessen, das ist super fein. Also wirklich sehr, sehr mundend, mit verschiedenen Geschmäckern, nicht wie man es kennt in den Kaffee-Creme-Tassen.
Und ich nehme auch aus deinen ersten Aussagen raus, dass du, ich meine, beim Glacé gibt es ja so die wilde Geschichte, oder? Der Basilikum, Vanillschaum und Pipapo und rosa Pfeffer mit keine Ahnung was. Also das ist jetzt im Kaffee, sagst du, das ist der pure Echte. So wie der Andi ist, der schöne, gute Espresso pur, von Honduras, da in Siebne. Und jetzt nicht der mit dem Basilikum, Schäumli, Pflümli, Zeug, das ist nicht so das, oder? Wo du jetzt nicht unterstützt oder jetzt der mega grosse Fan bist davon?
Also ich persönlich, das ist meine persönliche Ansicht, ich bin nicht Fan davon. Aber ich akzeptiere die Leute, die sagen, hey, bei mir muss es noch ein bisschen Gingerbread Latte Sirup drin haben oder Pumpkin Sirup oder weiß ich nicht was, biete ich auch hier an. Aber das ist schlussendlich wie, wenn man in Starbucks geht Kaffee trinken, es ist einfach extrem viel Sirup dran und noch viel Milch dazu. Also für mich hat das nicht mehr viel mit Kaffee zu tun. Ein richtiger Kaffee, eben, wie schon gesagt, ist ein Espresso oder ein langer oder ein Filterkaffee, wo man wirklich nur die richtigen Kaffeegeschmäcker daraus schmeckt.
Danke, Andi. Und das kannst du jetzt da nicht sehen in den Social Medias, aber der Andi hat gerade die rechte Seite von seiner Karte, die da an der Wand hängt, runtergelesen, weil er hat das nämlich alles. Also er ist doch ein bisschen im Seel, haben wir die Gemeinsamkeit vom Markt in der Seele. Wunderbar. Die letzten zwei Fragen für euch, liebe Rahel und liebe Andi. Und zwar, warum die Botschaft an die Welt, Andi, jetzt gehen wir jetzt in den Next Level rein. Die Botschaft für die Welt, warum sollte die Welt mehr Kaffee trinken?
Ich bin der Meinung, die Welt soll nicht mehr Kaffee trinken, sondern man soll bewusster Kaffee trinken. Man soll wirklich mal Kaffee rauslassen, anhocken und den Kaffee geniessen. Und nicht einfach so schnell by the way, noch schnell eine Kapsel reinrühren, Knöpfchen drücken, vielleicht noch beim Rausrennen den Espresso trinken, sondern einfach wirklich einmal vielleicht auch mit einer Siebträgermaschine Kaffee machen, zelebrieren, geniessen. Und dann schmeckt man auch wirklich die Qualität vom Kaffee und kann dann auch sagen, mal, das war ein guter Kaffee gewesen. Und nicht einfach so schnell zwischen Tür und Angel einfach noch schnell einen Kaffee reinleeren. Das würde ich eher sehen, anstatt mehr Kaffee trinken.
Danke für das. Wahrscheinlich eine Botschaft, Andi, die dieser Welt wird gut tun. Und dann sagen wir auch der Rahel Schokipulver mit Liebe, nicht einfach so drüber. Rahel, wie sieht denn das jetzt mit dem Buch aus? Warum sollte die Welt mehr lesen?
Ich glaube, der Andi hat grundsätzlich schon etwas recht Gutes angesprochen. Also es ist alles sehr, sehr schnelllebig geworden in unserer Welt. Und es braucht eine gewisse Entschleunigung, habe ich das Gefühl. Und eben, es ist, wenn du auch Fernsehen schaust, wenn du eine TV-Serie schaust, es geht viel schneller, als wenn du ein Buch liest. Generell, alles ist auf Schnelligkeit heute ausgerichtet. Das siehst du ja auch bei TikTok. Sie tun ja überall alle Musik, die unterlegt ist, die ist einfach mal nochmal beschleunigt, auch wenn es schon schnell ist. Es muss alles immer schneller werden. Und wenn du dann einfach ein Buch nimmst und
ja, und da entschuldigst du mich nicht, dann komme ich kurz rein.
Danke vielmals für das bisherige Zuhören. Wir kommen in die Schlussphase von dem Podcast, von dem Kaffeesack-Aufzeichnungsgespräch. Wenn dir bis jetzt gefallen hat, was du gehört hast, dann freut es mich sehr, 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 wenn du ein Feedback da lässt auf deeptalk.ch oder auf jeder Podcast-App von deinem Vertrauen. Da ist jetzt schnell eine technische Umstellung gegeben auf ein anderes Device innerhalb vom Kaffeesack in Simmern. Das ist ja eine Live-Aufzeichnung. Und wir springen jetzt gerade schnell da wieder rein. Du wirst jetzt eine kurze Verdoppelung hören und springen gerade rein in den Abschluss von dem Gespräch direkt aus dem Kaffeesack in Sydney.
Nicht im Rennen. Wir kommen zu der allerletzten Frage am heutigen Abend von meiner Seite. Und zwar, wenn du einen Kaffee für die Welt würdest erfinden, was wäre das für einen?
Ich glaube, es wäre ein Kaffee, wo nicht zwingend jeder Person passt, weil das gibt es schlussendlich nicht. Es ist wie beim Wein und beim Bier auch so, das geht nicht. Das ist das, was ich am Anfang, als ich mit Rösten angefangen habe, gedacht habe, ja, mein Kaffee muss allen schmecken. So bin ich am Anfang rausgegangen ins Dorf, in die Region, und gesagt, schaut, hier mein Kaffee, der Beste, was es gibt. Ist dann aber leider nicht so gewesen, weil eben, Geschmäcker sind verschieden. Aber es soll ein Kaffee sein, der einfach eine gute Message überbringt, eine friedliche Message überbringt, wo vielleicht auch die Leute zusammenbringt, wieder mal an einen Tisch sitzen mit anderen Leuten, über andere Themen redet, als immer in den Zeitungen oder in den Nachrichten kommt. Vielleicht mit einem Buch, über ein Buch reden oder was auch immer. Ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche, dass der Kaffee wie auch die Leute und Gesellschaften ein bisschen verbinden würde, dass man miteinander mal einen Kaffee trinkt.
Merci mal, Andi, Kaffeesack in Sieben, Rahel. Auch da packen wir den Zauberstab aus bei dir. Welches Buch fehlt denn noch auf der Welt?
Ja, Entschuldigung, das mit dem Zauberstab ist so ein kleiner Insider aus einem Buch, wo ich mich jetzt gerade schnell zusammenreissen
musste. Wirklich? Also, willst du über das reden?
Can It Be Love, die, die mehr wollen wissen.
Bei Amazon, da wollen wir Can It Be Love bestellen, dort liest man mehr über den Zauberstab. Also, wenn wir jetzt den Zauberstab auspacken, im Leinenhemd, lass uns am Schluss nochmal ins Leinenhemd gehen, unter dem Kastanienbaum. Was für ein Buch fehlt auf dieser Welt?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendein Buch fehlt, aber etwas, wo ich mir immer wieder so ein bisschen für die Welt wünsche, sind einfach so Bücher, die sehr viele Menschen erreichen und wo dann viele zusammenkommen, ob es jetzt digital ist oder eben in einem Kaffee, an einem Tisch oder so, wo die Leute zusammenkommen und darüber diskutieren. Ob es jetzt ist, weil alle das super finden oder ob es ist, weil es verschiedene Meinungen sind, ist eigentlich gleich. Aber etwas, was die Leute zusammenbringt, das finde ich eigentlich noch schön, auch an einem Buch. Gerade weil das Lesen eigentlich etwas ist, wo man so in sich kehrt, wo man so für sich macht, wo man sich die eigene Welt kreiert und nachher geht man raus und redet darüber. Und dann sieht man, wie sehen es andere Leute. Und alles, was so ein Diskussionen anregt, das finde ich, die Bücher braucht es, meiner Meinung
nach. Merci vielmals. Die Vielfalt nehmen wir mit, was auch in beiden Schlusswort. Vielfalt, Zeit nehmen für etwas. Das ist, würde ich sagen, etwas, was wir uns für die Welt wünschen. Ich sage merci vielmals. Ein Applaus aus Sieben für Rahel und Andi aus dem Kaffeesack. Danke vielmals.
Kaffeesack mit imf.ch, rahelhefti.ch und Raphael mit ph, frangi.ch sind die drei Protagonisten von dem stündigen Gespräch. Schön bist du bis jetzt da mit an Bord gewesen, du, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer im Deep Talk. Bald geht's wieder, die nächsten Produktionen sind im Gang mit Gespräch, mit Einzelreflexionen und Gedanken ums Schminefeuer mit mir, Raphael Franchi. Schön bist du da gewesen, gib mir ein Feedback auf allen Socials, auch gerne der Royal und der Mandy. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.